Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek, ich führe euch durch diese Folge des Podcasts und heute geht es um das Thema Kochen für Biker, vegan und gesund. Und dazu habe ich zwei Gesprächspartner eingeladen. Das ist einmal Kurt Resch, er ist bikender und kochender Hotelier in Südtirol. Hallo Kurt.
Hallo.
Und André Schmidt, unser Redaktionsleiter, der in Osttirol sitzt, aber auch biket und gerne kocht und sich hier auch mit seiner Expertise einbringen möchte. Hallo André.
Hallo.
Ja Kurt, stell dich doch unseren Zuhörern einfach mal vor. Wie ist dein Zugang zum Biken, zum Hotelfach und zur Küche?
Also Zugang zum Biken habe ich schon Ende der 80er Jahre gehabt. Da habe ich so angefangen und 1995 haben wir dann angefangen, geführte Touren anzubieten bei uns im Hotel, also schon ziemlich lange. Irgendwann haben wir die Bike Hotel Südtirol gegründet, das war ja 1997. Und da bin ich immer noch der Präsident, weil es kein anderer mehr machen will, glaube ich halt. Und ja, ich bin dann gelernter Koch, habe zu Hause gelernt bei meiner Mutter. Und wir haben auch 1995, haben wir dann so in Richtung Umwelt gearbeitet. Das heißt, wir wurden dann Mitglied bei den Sponsoren Hotelgruppe, die hat es damals gegeben. Das war Umweltsiegel Tirol Südtirol, also war mit den Tirolern zusammen. Und damals haben wir schon Richtung eben Umwelt Berater gehabt, der uns beraten hat, was wir machen sollen. Und seitdem verfolgen wir das Thema eigentlich schon immer mehr, ein bisschen weniger geworden, weil die Kinder dann zur Welt gekommen sind. Wir haben drei Kinder, das ist mit meiner Frau Sonja. Und die arbeiten jetzt alle im Betrieb auch. Und ja, Biken, ich habe dann irgendwann, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, also ich habe so 8-9 Jahre lang habe ich dann halt bei uns Bike Guide, weil einfach so viele Biker da waren und ich das Thema natürlich auch sehr forcieren wollte. Und ich wollte damals einfach nicht mehr kochen, also mir hat das keinen Spaß mehr gemacht. Ich habe mich nicht mehr weiterentwickelt und dann haben wir gedacht, das ist gescheiter, das machen die Köche und ich mache das, was ich eigentlich gerne mache. Ich konnte mir das eben leisten, das kann ja nicht jeder machen. Und so habe ich dann 8 oder 9 Jahre waren das, habe ich dann hauptberuflich bei uns dann eben Bike Guide gemacht, mit einem zweiten anderen Guide noch mit. Und erst 2018, da hat meine Tochter dann gesagt, sie würde gern zu uns, bei uns arbeiten, weil sie ist auch Köchin. Und sie hat aber gesagt, sie kommt nur zu uns, wenn ich in die Küche gehe. Und so bin ich dann wieder in der Küche gelandet.
Und du hast jetzt ein Kochbuch veröffentlicht. Da geht es speziell um das Thema veganes Kochen. Wie bist du zum Thema veganes Kochen gekommen? Was ist dein Zugang? Es gibt ja verschiedene Zugänge. Einmal der sozusagen Tierschutzgedanke dahinter. Ja. Andererseits das Thema Gesundheit. Das passt ja beides so ein bisschen zum veganen Kochen. Das ist ja das Schöne daran. Aber was hat dich dazu bewogen, ein solches Kochbuch zu schreiben?
Also angefangen hat das, wo mein Sohn, der Thomas, der hat mit 13 gesagt, so er ist jetzt Vegetarier. Mhm. Und ich gesagt, ja, okay. Dauert dann halt 14 Tage, dann passt das schon wieder. Und das war eben nicht so, also er ist sehr stur geblieben und dann mussten wir uns da schon ein bisschen anpassen, weil man kocht dann ja nicht mehr Fleisch, weil ja, also weniger haben wir haben einfach weniger Fleisch gekocht und dann haben wir uns so mehr interessiert, ja, beim Essen gehen oder so, ja, könnte Tommy mitkommen? Gibt es da vegetarische Gerichte? Und dann haben wir gesehen, boah, 40 Gerichte auf der Speisekarte und vielleicht 2 plus ein Salat sind vegetarisch und vegan, schon gar nicht der Materie. Und das hat uns schon ein bisschen beschäftigt und damals, wo ich dann eben mit meiner Tochter in die Küche gegangen bin, 2018, da hat es ein Schlüsselerlebnis gegeben und da war ich mit meiner Frau Sonja im Urlaub in Mexiko Und alle haben sich gesagt, boah, so geile Strände und schönes Meer und alles toll. Und wir sind dann 14 Tage dort gewesen. Das war der erste Urlaub ohne Kinder nach keine Ahnung wie vielen Jahren. So lange weg auch. Und die erste Woche war wirklich schön. Da haben die ganzen Sehenswürdigkeiten angeschaut und eine Woche war halt Strandurlaub. Und wenn man so im Tourismus arbeitet, hat man halt viel mit Leuten zu tun und da will man einfach keine Leute sehen. Aber in den großen Hotels, wo 400, 500 Leute Platz haben, ist das viel schwieriger. Und dann habe ich auf Google Maps geschaut, wo sind wir? Und dann gesehen, wow, kilometerlanger Strand, kein Hotel, kein Haus, nichts. Da kann ich dann spazieren gehen und habe meine Ruhe. Mhm. Ich habe das dann auch gemacht. Bin dann dorthin, Strand entlang gelaufen. Aber sobald die Hotelzone fertig war, hat es einfach so angefangen, dass nur dort, wo sich das Wasser bewegt hat, am Strand, das schwappt ja so hin und her, da war kein Müll. Und dahinter waren 5 bis 15 Meter lang war einfach nur Müll, Plastik hauptsächlich und Dreck. Und dann fragten sie halt, boah, wo kommt das her?
Vom Tourismus quasi dann, oder?
Das sind Hotels. Die Einheimischen und Tourismus, ja. Also auch im Landesinneren ist mir immer wieder aufgefallen, dass entlang der Autobahnen und der Straßen, da war links und rechts ist einfach das ganze Plastik, der Dreck da gelegen.
Es wird alles schön weggeräumt für die touristischen Hotelbetriebe und rechts und links davon sieht es ganz bitter aus, ja.
Ganz genau, so war das auch. Der Strand war ja beim Hotel, war ja tiptop hergerichtet, da sind sie ja mit den Maschinen drüber gefahren und da haben das ausgesiebt. Aber dahinter war es einfach so dreckig und ich habe mir dann so gegraust, ich habe da im Wasser gesehen, wo das Zeug ist ja alles im Wasser drin gewesen. Und bin auch nicht mehr ins Wasser gegangen. Und dann haben wir gedacht, na, so können wir nicht weitermachen. Also wir müssen da irgendetwas tun und das muss jeder Einzelne von uns tun. Und das war jetzt so meine Entscheidung.
Das ist lustig, weil ein Bekannter von mir, der auch ein völliger Radfreak ist, der repariert selbst Carbonrahmen, der ist auch in Südamerika im Urlaub gewesen. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau wo, aber der hat genau die gleiche Erfahrung gehabt, dass die Strände ringsum die nicht gereinigten Zonen total verdreckt waren und der ist zurückgekommen und hat tatsächlich in einer Kraftanstrengung es innerhalb von er hat fast ein Jahr, glaube ich, gebraucht, um seinen Haushalt komplett plastikfrei zu machen. Und das ist so schwierig, da gibt's ja auch schon viele Reportagen im Fernsehen, aber er hat es tatsächlich jetzt in einer ziemlich intensiven Anstrengungen dann geschafft, dass er jetzt plastikfrei ist und dementsprechend auch diesen Müll selbst nicht mehr auf seine Karma-Punkte anrechnen muss, sozusagen. Ja.
Und ja, dann hast du mit dem Plastik war bei uns eben auch so ein Thema. Wir haben das in der Küche ja zum Beispiel, da gibt es ja die Fischfolien, die man über jedes Gericht drüber tut, weil wir müssen ja das alles irgendwie hygienisch verpacken, alles muss ja zugedeckt sein. Wir haben das einfach so gemacht, dass wir, da gibt es so Gastronormbehälter, das sind genormte Behälter, die sind aus Blech oder Plastik. Die Plastik, die haben wir ausgehen lassen, also die haben wir nicht weggeschmissen, aber die gehen kalt kaputt. Und haben die ausgemustert jetzt fast alle. Und dann haben wir einfach neue gekauft und haben die als Deckel drüber getan. Und das geht. Wir verbrauchen jetzt fast nur allein die Folie. Das ist jetzt ganz wenig, aber das sind so Kleinigkeiten, die sich halt überall durchziehen.
Kurt, du hast gerade gesagt, du bist dann einfach lieber biken gegangen oder hast lieber Bike-Guide quasi gemacht, als in der Küche zu stehen, weil es dir keinen Spaß mehr gemacht hat. Macht es dir denn jetzt wieder Spaß?
Das Biken?
Beides, vor allem die Küche natürlich.
Natürlich macht mir Spaß. Das Bike macht mir immer noch Spaß, ja. Ist halt jetzt schwierig in der Saison, da komme ich einfach nicht aus der Küche raus.
Das Kochen macht dir jetzt auch wieder Spaß im Gegensatz.
Ja, auf alle Fälle. Da geht ja meine Geschichte dann weiter. Ich bin dann zurückgekommen aus Mexiko und haben mir dann Gedanken gemacht, wie kann ich jetzt das ändern. Und dann war halt auch eine Idee, die ich schon lange hatte, auf Bio umzustellen. Also Wareneinkauf zu 100% Bio. Und wir haben dann gesehen, dass die Winzer bei uns im Eisacktal, die haben eine Veranstaltung gemacht, wo man dann Weinverkostung machen konnte. Da sind wir dann im Mai hingegangen. Und dann habe ich schon gesehen, boah, die Weine, die sind so super, also so geschmacksintensiv. Also die sind weitaus besser wie die anderen. Und dann haben wir gesagt, ja, wir stellen das um. Wir nehmen jetzt nur noch Bio-Weine. Jetzt natürlich hat man im Lager hunderte Flaschen. Das hat dann schon ein Jahr lang gedauert, bis wir die alle ausgemustert haben oder weg ausgetrunken haben. Also wir haben sie nicht ausgetrunken. Jetzt. Und das Schöne dabei war, dass mich ein Winzer einem Bio-Hotelier vorgestellt hat. Und der hat uns dann eingeladen und wir haben dann den Betrieb angeschaut und der hat uns alles erklärt. Und ich habe das ja schon lange auf dem Schirm gehabt. Ich hatte aber immer Angst, dass ich keine Bioprodukte bekomme. Aber es gibt mittlerweile eigentlich alles in Bioqualität. Und so haben wir dann in diesem Jahr dann auch, sind wir Mitglied bei den Bio-Hotels geworden. Und vorher noch, Anfang der Saison, im Winter, habe ich dann schon überlegt, wie könnte man das machen, weil Fleisch ja ein Klimafaktor ist, also ist ja sehr nicht unbedingt umweltfreundlich. Und dann habe ich gesagt, ja, wir machen das jetzt so, dass wir einfach nur mehr Fleisch zur Hauptspeise geben und alles andere Fleisch lassen wir weg. Also wir machen das selber, Südtiroler Speck. Den gibt es einmal die Woche oder alle 14 Tage. Aber sonst gibt es bei keinem Risotto gibt's keine Entenbrüstchen drauf oder kein Speckchip. Weil es gibt ja irgendwo, Schinken ist ja überall drin. Mhm. Und das haben wir weggelassen. Mhm. Und zudem haben wir einen Veggie Day eingeführt, den haben wir heute auch, wo der Gast immer noch die Möglichkeit hat, Fleisch extra zu bestellen. Also wir wollten das nicht so total einschränken, weil man muss da schon ein bisschen aufpassen. Gerade am Anfang, wenn man so eine Umstellung macht, da sind die Stammgäste sehr sensibel. Wobei die Biker eh schon relativ offen sind, weil die sich relativ viel mit Ernährung fassen. Und so haben wir auf vegetarisch umgestellt.
Hast du dann da auch Proteste quasi gehabt von der Stammkundschaft oder... Du hast gerade gesagt, man muss ein bisschen sensibel damit umgehen, aber ist das dann letztlich doch ganz gut angenommen worden?
Wir haben das schon kommuniziert, nicht so viel. Wir haben das, eben weil wir immer Angst hatten, weil wir ja unsere Gäste kennen. Und da sind halt viele Fleischesser dabei. Ganz normal, wie halt überall die ganze Bevölkerung so ist. Hm. Und wir hatten tatsächlich einige Reklamationen kann ich nicht sagen, aber halt einigen Leuten hat das nicht so gepasst. Obwohl die eigentlich vom Ablauf her da nichts spüren hätten müssen. Also das war jetzt, ob da jetzt der Schinken nicht drinnen ist, wenn man das gut würzt, in einem Spätzle zum Beispiel, dann fällt das nicht so auf. Eher schlimmer war es bei der Umstellung auf Bio-Ware. Weil dann gibt es halt keine Coca-Cola mehr, keine Ramazzotti, dann gibt es halt keinen Williams zum Beispiel auch. Williams Schnaps.
Den gibt es nicht in Bio-Qualität.
Ja, es gibt ihn schon, aber der ist halt extrem teuer.
Okay, ja.
Und wir haben zum Beispiel bei unserem großen Schnapsbrenner, haben wir da nachgefragt und die haben gesagt, sie bekommen nicht die Menge in Bio-Qualität her, weil die haben halt, also die mit ein paar hundert Kilo tun die nichts. Sind riesengroße Brennereien. Und ja, so haben wir dann halt schon auch ein bisschen zu kämpfen gehabt, gerade bei den Stammkunden, weil für viele halt das so ist, wenn du das gewohnt bist, im Urlaubsort hinzukommen und dann ein bestimmtes Produkt zu haben, zum Beispiel Ramazzotti, verbinden ja viele mit Italien, obwohl es den überall gibt, dann war das halt so gut und sind auch einige dann nicht mehr gekommen, aber dann viele andere schon. Also wir haben Klientel, das haben sie uns auch bei den Bio-Hotels gesagt, die waren 10, es dauert 2 bis 3 Jahre, dann werdet ihr so an neue Gäste haben und Stammkunden fallen weg, aber viele bleiben auch und ganz viele neue kommen dazu. Und so ist das halt passiert. Also ganz, ganz viele.
Und dann gab es auch noch den Schritt nochmal weiter, dann Richtung vegane Küche?
Genau. Durch den, dass wir auch Mitglied bei den Bio-Hotels wurden, sind natürlich mehr Vegetarier auch gekommen. Und wir haben das dann vegetarisch und vegan, denkt man, ja, das ist ja nicht so viel Unterschied. Aber es macht schon einen Unterschied, ob ich jetzt nur ein Gericht mal machen muss oder ob ich dann ein komplettes Menü kochen muss. Das ist dann schon schwierig, weil Nachtisch, da tun wir uns immer noch schwer, also eine große Vielfalt anzubieten. Und wir haben dann halt gesagt, ja, wir kochen auch vegan, da sind Veganer gekommen. Und ich mache da immer das Beispiel von der Silvia. Die war Veganerin, weil es ihr gesundheitlich ganz schlecht ging. Die hat uns vorher eine Liste geschickt, was sie nicht essen kann oder darf. Und da ist eigentlich nichts übrig geblieben. Hatten wir jetzt letzte Woche auch einfach eine Frau, die außer Gemüse fast nichts essen kann. Und dann muss man sich halt dort anpassen. Und wir waren da eigentlich froh, dass die Silvia dann nach Hause fährt. War ja ganz nette Frau und die hat es aber so gefallen, die hat noch mal eine Woche verlängert. Und wir haben dann bald unser ganzes Repertoire an veganen Gerichten haben wir dann schon ausgeschöpft gehabt. Und da mussten wir extrem improvisieren und das ist dann immer weitergegangen, also kamen immer mehr Veganer. Und irgendwann sagt man halt, ja gut, okay, dann mache ich halt die Spätzle auch noch vegan, dann mache ich das noch vegan, aber dann muss ich nur eine Sache kochen. Das ist für uns einfacher. Oder wir machen Apfelstrudel vegan. Das geht ja alles. Einige Sachen gehen nicht, das Soufflé oder so, wo das alle Ei ist einfach ganz, ganz schwer zu ersetzen. Das ist ja ein Triebmittel, Stabilisator, Geschmacksträger. Also ein Ei hat viele Eigenschaften und da sind wir noch am Tüfteln, dass wir das noch optimieren können. Und irgendwann letztes Jahr haben wir gesehen, ja, wir kochen schon 70% vegan. Und immer mehr Gäste haben nachgefragt, er kann dir da ein Rezept geben, da ein Rezept. Und wir hatten eigentlich das Rezept nicht, weil wir ganz viel freie Schnauze gekocht haben. So kam halt die Idee, zuerst das online zu stellen und dann haben wir gesagt, wir machen eine Analyse, wie viele Rezepte wir haben, vegane oder Gerichte. Und die haben wir gedacht, ja, 50, 60 werden wir schon haben, aber dann haben wir weit über 100 schon gehabt. Dann haben wir gesagt, ja gut, dann machen wir ein Kochbuch.
Das ist ja schon eine ganze Menge. Also ich bin, seit ich 14 bin, Vegetarier, also mittlerweile über 30 Jahre, war zwischendurch in den 90ern auch schon mal vegan 5 Jahre lang. Das war damals noch, da war man wirklich ein Außerirdischer mit dieser Frage, haben Sie auch was Veganes? Das wusste tatsächlich in der Zeit gefühlt noch niemand irgendwie, worum es da überhaupt geht. Das hat sich ja schon gründlich geändert und ist ja heutzutage wirklich in haha aller Munde, Wortwitz. Aber wenn du jetzt sagst 100 Gerichte, aus welcher Region kommt das? Ich meine, vegan ist ja auch im asiatischen Bereich irgendwie verbreitet. Hast du da 100 Gerichte, die sozusagen aus dem kulturellen Umfeld Südtirol, Italien, Österreich kommen? Oder sind da auch Einflüsse aus anderen Ländern drin?
Also wir haben teilweise Techniken von anderen Ländern übernommen, aber die Zutaten kommen immer so möglichst regional. Also es ist ganz schwierig, weil wenn ich heute einen Reis kaufe, dann kriege ich schon viele aus Italien, aber wenn ich nicht aufpasse, dann kommt der halt aus China oder Indien oder so. Mhm. Also die Waren zu bestellen, das ist ein sehr heikles Thema und ich will das schon eingrenzen, dass ich das saisonal und regional koche. Aber zum Beispiel Linsen kriege ich zwar aus Italien wenig, oder Deutschland gibt es ja auch Linsen, aber die meisten kommen einfach aus Kanada. Mhm. Und so ist das schon, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Aber die Gewürze und so haben wir auch im Hotel total reduziert. Es gibt keine Vanille, es gibt kein Zimt. So reduzieren wir das alles. Ich möchte schon so kochen, dass wir das so regional wie möglich imstande sind. Und das geht schon. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Man muss sich halt Gedanken machen, man muss ein bisschen Grundwissen aufbauen, das hat man ja nicht. Also niemand von uns, auch heute die Köche, die lernen das weder in der Schule, noch wird das in den Betrieben gefördert. Im Gegenteil, vegetarisch ist ja eher lästig und vegan sowieso, weil man das auch nicht kann. Aber wir haben das schon, also wir haben 3 Jahre gebraucht, Und dann geht's schon.
Wie isst du selber? Isst du ausschließlich nur noch vegan oder vegetarisch oder hin und wieder dann, weil du gerade sagtest, ihr macht nach wie vor auch schon noch selber Speck?
Genau, wir verarbeiten die ganzen Tiere. Die kommen von meiner Tochter, die jetzt mittlerweile nicht mehr bei uns im Betrieb arbeitet. Schon, sie hilft aus, aber sie hat ein Baby bekommen und sie arbeitet vor allem auf dem elterlichen Hof von der Sonja. Den hat sie übernommen mit ihrem Mann. Und sie beliefert uns praktisch mit Kalbfleisch, Truthahn und Eier kriegen wir von ihr. Also ich habe heute gerade mit ihr gesprochen und sie bringt uns jetzt 5 Truthähne. Die müssen ja, die werden eingefroren, also aufgearbeitet von uns und werden eingefroren und die müssen dann bis zum nächsten Jahr im Juli reichen. Kalb haben wir vor 14 Tagen aufgearbeitet. Also wir verkochen schon noch Fleisch. Essen tue ich das eher kooperieren. Also ja, es ist so kein Fleisch mehr. Mhm. Wir haben im Winter, muss ich euch dann vorstellen, wir haben 130 Rezepte in dem Kochbuch. Da musst du ja alles kochen. Also wir haben das ja in der Großküche, ist das anders. Also wir sind jetzt nicht so groß, aber es ist halt anders wie privat. Und die Lisa, die Tochter, die auch bei uns im Betrieb arbeitet, die wollte eigentlich nie kochen, aber die hat dann das alles nachgekocht und die hat auch ganz viel experimentiert. Und wir haben dann den ganzen Winter eigentlich vegan gegessen. Und ich mache im Winter viele Skitouren. Und dann einmal habe ich 7 Skitouren hintereinander gemacht, am Stück. Und ich war so fit, also ich habe das nie geglaubt, dass das so eine Auswirkung hat. Das ist ja allgemein bekannt, dass man die Regenerationszeit bei der veganen Ernährung sehr viel kürzer ist. Aber ich habe das nie geglaubt, dass das so eine Auswirkung hat. Und sonst, ich bestelle nie Fleisch oder so oder auch Eier. Ich ernähre mich eigentlich schon vegan. So 97%.
Da sind wir ja bei einem Streitthema so ein bisschen auch. Also du sagst, du hast dich da oder du fühlst dich viel besser regeneriert durch deine vegane Ernährung. Viele andere sagen, als Sportler kann ich mich nicht vegan ernähren. Da fehlt mir zu viel. Da fehlen mir vor allem Proteine. Also bin ja auch so ein bisschen in der Kletterszene beheimatet. Da gibt es ja den schönen Spruch dann, Quark macht stark. Also was antwortest du darauf? Oder was antwortest du auch gerade vielleicht Bikern, die vielleicht auch bei dir im Hotel sind und sagen, klingt alles gut mit veganer Ernährung, aber irgendwie habe ich dann Angst, dass ich morgen keine Power habe, wenn ich morgen auf die Tour gehe.
Ja, man muss sich schon damit befassen. Also es hilft nichts, das Essen so einfach zu sagen, jetzt lasse ich das Fleisch weg und dann passt das schon, weil das wird sicher nicht funktionieren. Man muss sich da schon ein bisschen beschäftigen. Und es gibt da einige Bücher dazu. Also ich bin jetzt hier auch nicht so ganz genau der Experte, aber zum Beispiel Nico Rittenau ist da einer, der da ganz viele, einige Bücher geschrieben hat und der das auch ganz genau aufschlüsselt und Studien analysiert und das dann darin niederschreibt. Und der gerade auf Facebook postet er immer so Posts, wo das genau beschrieben wird, wie viele Proteine hat zum Beispiel die ganzen Hülsenfrüchte. Und da muss man sich schon beschäftigen. Und es gibt dann das Video The Game Changer. Dort wird einfach mal gezeigt, dass Spitzensportler, die sich vegan ernähren, auch wirklich Top-Leistung bringen. Also das sind Triathleten, der stärkste Mann der Welt, also das ist ja ein Deutscher, kann man den Namen nicht merken, weil das so ein bisschen
komisch ist. Ich kann mir den auch nicht merken.
Baidu, so irgendwie heißt er. Mhm. Also der sagt eben auch, die Leute fragen mich immer, ja, du hast ja Kraft wie ein Ochse, wie machst du das als Veganer? Da sagt er immer, ja, hast du mal einen Ochsen Fleisch essen gesehen? Und das ist ja das Verrückte, wir füttern ja die Tiere mit hochwertiger Nahrung und die wird ja dann verarbeitet von den Tieren und wir kriegen das dann zum Essen. Da geht ja ganz viel Energie verloren, also das ist wie Wasserstoff. So, Das ist so ähnlich. Also da verpufft einfach zu viel Energie.
Ja, es ist halt ein ganz schlechter Wirkungsgrad, ne?
Genau.
Und das finde ich dann auch super, wenn du sagst, ich gebe Fleisch in meiner Speisekarte eigentlich sozusagen die Relevanz, die es haben würde, wenn wir jetzt, das ist ja auch so ein bisschen wie im Wirkungsgrad, ne? Also das, was man sozusagen da noch gerade tolerieren kann, ist möglich, aber ansonsten haben wir jetzt nicht bei jedem Gericht ein Stück Fleisch dabei. Das ist ja eigentlich letztlich auch so ein bisschen in der Menschheitsgeschichte zurückgeschaut, da gab es früher auch nicht jeden Tag Fleisch. Warum? Weil es halt eigentlich eine Form von Luxusgut ja auch ist.
Ich kann mich noch erinnern, mein Vater hat ja immer gesagt, sie waren ja bettelarm, da waren 10 Kinder und die haben noch, also Fleisch hat es bei denen nur gegeben, wo geschlachtet wurde und dann wurde ein Teil oft noch verkauft. Und der hat Fleisch, war für den einfach ein Wohlstand. Nur die reichen Bauern hatten Fleisch. Und das hat ihn so geprägt. Und ich glaube auch, bis zum Schluss ist er daran gestorben. Weil er hat mindestens zweimal am Tag hat er Fleisch gegessen. Plus dann noch am Nachmittag noch Speck. Und der hat dann Krebs bekommen. Man kann das ja nie nachvollziehen hinterher, aber das war sicher nicht unbedingt gesundheitsfördernd.
Ja, also zu dem Punkt gibt es ja auch die berühmte China Studies, die in den 70er Jahren gemacht wurde von einem, ich glaube, ehemals Harvard-Professor oder Oxford, keine Ahnung, auf jeden Fall einem amerikanischen Professor, der in China über eine Kooperation die Gesundheitsdaten der dortigen Regierung sich angeschaut hat. Und China war da ganz groß drin, auch schon in den 70ern die Krankheitsaufkommen von der Bevölkerung zu kartografieren. Und es gab in gewissen Regionen eine bestimmte Krebsform, sind überhaupt nicht vorgekommen. Und dann hat er sich gefragt, woran liegt das? Ist dorthin und hat nachgefragt, wie die Ernährung aussieht. Und das war dann in dem Fall tatsächlich meist eine vegane Ernährung, die bestimmte Krebsformen komplett nicht hat auftreten lassen. Dann gab es nachfolgend Experimente an Ratten, dass man gesagt hat, okay, wir geben der Ratte ein bestimmtes Gift, das eine bestimmte Form von Krebs hervorruft. Und dann geben wir dieser Ratte tierisches Protein und pflanzliches Protein geben wir der anderen. Und das Verrückte war letztlich, dass man den Tieren sozusagen das Tumorwachstum, das konnte man quasi ein- und ausschalten durch die Gabe von Protein. Also von tierischem Protein, von pflanzlichem nicht. Warum war das so? Das tierische Protein ist in vielen Fällen, zumindest sagen das einige wissenschaftliche Studien, dass sich ein Tumor sofort auf tierisches Protein stürzt und das sozusagen als Energieträger benutzt oder für seine Energieversorgung nutzt, weil das so schnell verwertbar ist für den Organismus, für die Tumorzelle. Und das ist bei pflanzlichen Proteinen anders. Da können sich sozusagen die Tumorzellen nicht so schnell davon ernähren. Deshalb konnte man sozusagen dieses Tumorwachstum tatsächlich an- und ausschalten so ein bisschen. Das ist jetzt etwas übertrieben, aber das war so. Und das wird in dem Film Forks Over Knives, Gabel statt Skalpell heißt der Film, kann man das nachsehen. Das ist sehr amerikanisch, da wird ist sehr viel Gefühl drin, aber da wird auch so ein bisschen aufgeräumt mit dem Protein-Protein-Predigt, die man ja seit den 50er Jahren, seit dem Wirtschaftswunder so ein bisschen immer wieder hört, dass der Mensch unglaublich viel Proteine braucht. Proteine können im Überfluss aber halt, wie gesagt, auch Schaden anrichten. Genau. Das nur als kurzer Exkurs zum Thema Gesundheit und vegane Ernährung. Aber klar, wie du schon sagst, vegane Ernährung ist kein Selbstläufer. Es gibt ja die sogenannten Pudding-Veganer, die sich irgendwie Sojapudding reinziehen und Pommes, die vielleicht auch vegan sein können. Das ist nicht automatisch gesund, keinesfalls.
Ja. Und bis zum Schluss muss es halt schmecken. Ich bin jetzt als Koch schon daran interessiert, dass die Leute dann auch gut essen.
Also ich finde es verrückt, weil du sagst, du benutzt wenige Gewürze. Ich zum Beispiel bin auch vegan seit einigen Jahren wieder. Zwischendurch war ich ja Vegetarier. Und ich würze halt sehr stark. Ich bin aber auch Freund der asiatischen Küche. Ich züchte meine super scharfen Chilis selbst und esse viele Curries, Thai und Indisch. Aber dass das auch mit einer dezenten Würzung funktioniert, das finde ich spannend.
Also wir haben ja selber einen Permakulturgarten mit über 40 Gewürzen. Also ich würze schon, aber nicht so die asiatische Schiene, weil ich habe jetzt, ich habe so Ende Saison im November, wenn wir geschlossen haben, dann habe ich immer so eine Phase, wo ich immer Kochbücher organisiere. Das ist so Shopping-Tour mache ich dann immer, meistens teuer. Da habe ich im letzten Jahr zwei Kochbücher gekauft, vegane. Und die waren eben genau mit asiatischen Gewürzen, die kann ich nicht anwenden. Also ich kann da schon Sachen rausnehmen, aber ich nehme das nicht. Aber wir nehmen schon dann wir bauen auch selber Chili an und viele Gewürze. Also da gibt es so viele. Also da kann man schon wirklich was machen. Ich bin jeden Tag dabei, mindestens eine halbe Stunde bis zu einer Stunde nur Gewürze aufzuschneiden und zu hacken. Also das ist ein großer, also bei uns in der Küche sehr, sehr wichtig.
Und zu dem Thema Kraft, also und Ausdauer und Leistung am Berg, kann man ja letztlich auch eine ganz alte Geschichte erzählen, dass man einfach sagt, was ist denn beim Alpencross klassischerweise vor der nächsten Etappe abends fällig? Das ist die Pasta-Party oftmals. Und was da halt die Energie bringt, das ist ja auch nicht die Bolognese-Soße, sondern das ist letztlich, sind das die Kohlenhydrate aus den Nudeln selbst.
Genau.
Also und ich glaube, viele Leute haben auch schon die Erfahrung gemacht, wenn sie auf der Hütte einen Schweinsbraten essen, dann kommen sie nicht mehr so gut weiter wie vorher noch. Das liegt halt unter Umständen auch sehr schwer im Magen. Ne?
Ja. Ich habe noch eine Frage, um die noch so ein bisschen die Brücke vielleicht zu Südtirol und auch zum Biken oder Schrägstrich eher zum Bike-Urlaub schlägt. Südtirol positioniert sich ja schon auch immer wieder als Genussregion, zu der dann aber ja auch irgendwie Eierspeisen dazugehören, zu der Speck dazugehört, zu der Würstel dazugehören. Wie fängst du das kommunikativ bei deinen Gästen auf und gibt es da Bestrebungen, jetzt nicht nur von dir, sondern generell auch von Südtirol, dass man auch da sagt, hey, vielleicht müssen wir da auch einfach einen Schritt von weg.
Ja,
weg vom Speck quasi.
Genau, weil gerade Speck ist ja kein Südtiroler Produkt mittlerweile. Speck ist ja ein vom Fleisch, kommt das aus Holland und aus Deutschland und ich weiß gar nicht woher.
Wird als Südtiroler Speck vermarktet?
Ja, weil das ist auch ganz legal. Das ist kontrollierte Ursprungsbezeichnung, das heißt irgendwie anders. Also das kommt ja vom Weinnetz. Aber das ist da eben, wenn du ein Produkt im Herkunft, im Land, also in Südtirol, wenn du das dort veredelst, das wird ja geräuchert, gesalzen, geräuchert. Und dann ist es ein Südtiroler Speck. Das ist ja eigentlich der größte Betrug. Das gibt es auch beim Parmaschinken so. Das gibt es beim Käse zum Beispiel so. Also da wird teilweise in der Käse, die Milch aus Polen gekauft, weil die ja um ein Drittel günstiger ist, also wie jetzt in Italien oder in anderen Ländern. Und das ist eben das Verrückte. Und da müssen wir eben weg. Und ich bin jetzt schon ein bisschen dabei, jetzt im Sommer muss ich ein bisschen Ruhe geben, aber ich bin zum Beispiel bei der IDM dabei. Also IDM ist die Südtiroler Marketinggesellschaft. Dort habe ich jetzt dann einen Vortrag auch. Beim Gastwirteverband habe ich dann zwei Vorträge, einmal Bio, einmal vegan ernähren. Also ich versuche da schon, das so ein bisschen auch den Kollegen das mitzugeben. Das ist ja ganz wichtig. Und das ist ja immer schön, wenn ich dann sehe, wie zum Beispiel Köche bei mir das Kochbuch bestellen oder Almhütten jetzt war mal bei mir, weiß gar nicht mehr wo, irgendwo im Pustertal draußen, es waren zwei junge Männer, die sind zu mir gekommen, haben bei uns gegessen und haben sich dann informiert wegen veganer Ernährung, weil sie sind Veganer, betreiben aber eine Hütte auf 2,7 und was sie da machen könnten, und das ist schon toll, also es geht schon in die richtige Richtung, aber es dauert halt alles ein bisschen Zeit. Und sonst kann man zum Beispiel einen Knödel kann ich heute ohne Problem vegan machen. Das ist überhaupt kein Thema.
Und das Lebensmittel, das Südtiroler Lebensmittel schlechthin, ist ja auch vegan, der Apfel. Ne?
Ja, genau. Wein. Ja, Wein muss man schon wieder aufpassen. Wein ist nicht vegan. Wein ist nicht mal vegetarisch, weil es einfach mit tierischem Eiweiß gebunden wird oder geklärt wird.
Der Apfelsaft ja oft auch. Ne?
Schon?
Ah, okay. Mit Gelatine wird da oft auch geklärt.
Ja. Also es geht schon, man muss sich dann einfach mal mit dem da befassen. Also bis jetzt war einfach noch nicht so der Bedarf oder der Wunsch, Notwendigkeit da. Aber wir müssen halt, gerade wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, ist einfach das Schnellste, was wir machen können, die Ernährung umstellen und weniger Fleisch essen.
Hast du auch so ein paar, sage ich mal, in Anführungsstrichen Bekehrungen bei deinen Gästen schon erlebt, dass Leute zuerst total skeptisch waren und sagten, ach, das kann doch gar nicht gut schmecken und satt werde ich davon auch nicht, die ihre Meinung geändert haben?
Ja, das gibt's eigentlich andauernd. Also ein Gast hat mir gesagt, boah, er hat das nie geglaubt, aber ich schlafe hier einfach viel besser. Weil ich abends, wenn ich schlafen gehe und kein Fleisch esse, dann habe ich arbeitet der Magen jetzt so. Na, das sind schon die Gäste, die dann zurückkommen, also im nächsten Jahr. Dieses Jahr haben einige gesagt, ja, sie haben jetzt auch, essen auch weniger Fleisch oder sind auf vegan umgestellt. Also da gibt es schon sehr viele, also es sind wirklich viele, die da positiv drauf reagieren.
Ich glaube, das Problem ist halt, wie du auch schon sagst, einfach, dass das in der Kultur noch nicht so verankert ist, dass man nicht weiß, was soll ich denn jetzt kochen, wenn ich das mal ausprobieren will. Aber dafür natürlich Kochbücher sehr hilfreich sind, die jetzt eine neue Kultur auch anstoßen so ein bisschen und eine andere Kultur, eine alte Kultur der Hausmannskost mit viel Fleisch vielleicht nicht nur ersetzen, aber ergänzen auf jeden Fall.
Es hat sich auch in den letzten Jahren jetzt schon viel getan, weil wenn ich denke, vor 4 Jahren haben wir mit dem Veggie Day angefangen, da waren vielleicht zwischen 5 und 15 Leute, die haben dann trotzdem Fleisch bestellt. Und wir haben jetzt eigentlich selten mehr, vielleicht 1, 2 oder oft bestellt niemand Fleisch.
Das hast du denn schon geändert? Hast du denn deine Preisstruktur verändert durch den Umstieg auf Bio?
Ja, das mussten wir schon, weil wenn du denkst, wenn ich zum Beispiel jetzt einen Truthahnbrust kaufe, dann kostet die konventionell ungefähr 6,50 Euro. Und wenn ich das dann mit Bio-Qualität haben will, dann kostet mich die Truthahnbrust 25 bis 29 Euro. Ein Kalbsfilet kostet 70 Euro. Ein Kilo. Also das sind schon, wenn man auf Bio umstellt, dann zwingt es dich, weg vom Fleisch zu gehen. Sonst wird das einfach zu teuer. Also du hast die Gäste, die das bezahlen wollen. Aber wir sind nur, ich glaube, bei der Übernachtung sind wir um 4 Euro aufgeschlagen, was eigentlich nicht viel ist.
Nee.
Und wir haben halt, ich kann es jetzt dieses Jahr nochmal genauer sagen, Ende von der Saison mache ich nochmal die Bilanz und dann kann ich dir auch sagen, wie viel günstiger wir dieses Jahr eingekauft haben, nur weil wir vegan kochen. Weil vegan, vegetarisch dann nochmal ein Unterschied, weil wir zum Beispiel die ganzen Eier fallen dann, also die fallen nicht ganz weg, aber fallen halt sehr viele weg. Und so Eier möchte man meinen, ja, konventionell kostet es 18 Euro Cent das Stück, aber Bio kostet es zwischen 35 und 39 Cent. Also es ist schon dann, wir brauchen sehr viele Eier.
Was sind die nächsten Pläne? Also kommt noch ein Kochbuch oder was hast du mit deinem Hotel oder auch mit dem Thema Biken so in Zukunft vor?
Beim Biken hatten wir jetzt durch Corona die letzten 2 Jahre einfach das Problem, dass wir nicht wussten, was wird überhaupt oder geht es überhaupt. Und wir haben ja 2 Fixangestellte, die mit den Gästen fahren, dass wir 2 Leistungsgruppen haben. Da mussten wir halt jetzt reduzieren auf einen Guide. Das war jetzt oft ein bisschen problematisch, weil dann so das gemischte E-Biker, Mountainbiker, gute, schlechte, alles, also Horror ist dann manchmal passiert und da muss man das ein bisschen einschränken, dass wir dann gesagt haben, wir fahren einmal montags eine einfache Tour, Dienstag kommen die Spezialisten dann und da müssen die halt einen Tag wieder alleine fahren. da möchte ich schon wieder einen zweiten Guide anstellen. Also das, der Wunsch ist dann schon da, dass das der Service passt. Und sonst beim Biken, ja, alles schwierig, eben durch Corona, wie es das weitergeht, aber es schaut eigentlich ganz gut aus. Bin sehr optimistisch. Und sonst vom Hotel her, was ich jetzt so entdeckt habe, ist das Gärtnern. Haben wir das nie gedacht. Also, mehr im Garten wie auf dem Bike. Das, wenn ihr mir das vor 3-4 Jahren gesagt hättet, darauf für blöd erklärt. Und ich habe jetzt tatsächlich eine Mitarbeiterin gefunden, die arbeitet bei uns, das ist die Frühstückskönigin, die Verena. Die hat bei Gärtnereien gearbeitet und mit der mache ich jetzt den Plan fürs nächste Jahr. Und die habe ich auch schon angefangen, das Hotel zu begrünen. Also das heißt, die Mauern. Also ich möchte, dass das Hotel so langsam zuwächst. Das heißt, ich habe viele Weinreben gepflanzt, Kiwis habe ich gepflanzt, also Bäume, wir haben jetzt über 20 Bäume im Haus herum, also unser Grundstück ist nicht so groß. Und meine Idee war eben, dass der Gast, wenn er beim Frühstück Tomaten essen will, dass er dann rausgeht und pflückt sich eine. Ich habe jetzt so Wannen machen lassen, also das sind 50 mal, ja, je nachdem, ein Meter oder 50 mal 60 breit und so 50 Zentimeter tief. Die werden jetzt auf den Balkonen aufgestellt und dort werden dann auch wieder Weinreben gepflanzt, damit die Balkone dann grüner werden. Das ist dann natürlich mehr Arbeit. Ich brauche dann nochmal jemanden, der da drauf schaut, weil das mit Unkraut und so muss dann immer ein bisschen dahinter sein. Aber ich möchte schon, dass das ja einfach nochmal ein bisschen zuwächst. Und wir verbauen ja alles und da möchte ich der Natur schon ein bisschen etwas zurückgeben.
Gibt es bei diesen ganzen Projekten, die sich ja super spannend anhören und die ja einfach zeigen, was du für ein Mensch bist und in welche Richtung du da denkst und wie sehr dir quasi ja die Umwelt und überhaupt wir Menschen quasi auf dieser Welt, also was dir das eigentlich wert ist und wie viel Aufwand du da betreibst. Gibt es da auch Kollegen jetzt aus deinem Kreis oder vielleicht auch gerade in der Nachbarschaft, andere Hoteliers oder so, die dann vielleicht auch sagen, hör mal, Kurt, du spinnst doch?
Das gibt es auch, und das gibt es auch nicht nur die Hoteliers. Nein, das ist schon besser geworden. Kannst du dich noch erinnern an das Interview, das wir damals gemacht haben wegen E-Biken?
Ja, ja.
Vor 4 Jahren, weiß nicht keiner.
Ja, ungefähr.
Ja, müsste 4 Jahren. Da war der Titel, E-Biken ist das bessere Biken oder so irgendwie. Da haben wir auch, also da haben zwei ganz böse E-Mails bekommen und sehr viel Kritik, Spinner und alles. Aber heute bist du ein einfacher Held. Und so geht es mir jetzt irgendwie auch, weil vorher war ich einfach totaler Spinner, jetzt spielt er auf Bio um. Im Dorf haben sie gesagt, ja, der schreibt nur mal rote Zahlen, hat keine Leute. Das war ja totaler Quatsch. Und heute kommen die Kollegen zu mir und informieren sich. Jetzt kommen die IDM kommt zu mir und möchte, dass ich dann einen Vortrag halte. Also es läuft schon in die Richtung, dass das eigentlich, ich habe halt den Trend jetzt erwischt, ich habe das jetzt nicht gemacht, weil ich wusste, jetzt 5 Jahren wird das mal voll trendy oder so. Und also ich habe das gemacht, weil ich das einfach meine Einstellung war.
Das wäre jetzt so meine nächste Frage, glaube ich, gewesen. Bei einigen hat man ja jetzt oder auch das Gefühl, naja, die springen jetzt damit vegan auch so ein bisschen auf einen Trend auf. Das ist jetzt gerade hip. Und wenn es in 5 Jahren nicht mehr hip ist, lassen sie es wieder sein. Das ist bei dir schon anders, gell?
Ja, ja. Na, ich habe da schon Erfahrungen gemacht. Zum Beispiel, wir waren einmal zeitlang Motorradhotel, weil einfach das so geboomt hat und wir in Steinegg nicht unbedingt am Nabel der Welt sind und haben da gut verdient. Und dann hat er aber zu mir, weil ich halt geführte Motorradtouren auch gemacht habe, und ich ja mit 14 angefangen habe, Motorradfahren, weil in Steinegg bist du sonst ja nicht weggekommen. da hat mir mal einer gesagt, Kurt, du kannst zwar Motorrad fahren, aber du bist kein Motorradfahrer. Und von dem her muss man das schon, entweder man lebt das, oder man lässt es einfach bleiben, weil nur nachmachen, Da muss man nur eine Fernseher aufschalten und dann sieht man, wie viele Firmen jetzt Bäume pflanzen. Totaler Quatsch. Das ist Greenwashing. Sowas möchte ich nicht machen. Also wenn, dann stehe ich schon voll dahinter und mache das auch noch.
Ja, toll.
Ja, wo kann man denn genau diese Küche genießen? Steineck, wie genau heißt das Hotel von dir?
Das Hotel heißt Hotel Steinecker Hof. Mhm. Also Bio- und Bike-Hotel Steinecker Hof. Wir sind in der Nähe von Bozen. Das sind nur 13 Kilometer entfernt von Bozen. Aber wir sind 600 Höhenmeter weiter oben. Also zu uns gehen 15 Serpentinen hoch. Und dann sind wir, also wirklich ein ruhiges Dorf. Früher war das sehr großer Nachteil. Jetzt ist es wieder ein Vorteil, weil die Leute durch Corona auch Ruhe wollen und nicht viele Menschen haben. Die Trails sind leer. Kann man auch sagen. Viele kennen Finchgau, jetzt Kronplatz, Rose, alles. Es sind viele Menschen. Bei uns ist da eigentlich nichts los. Und du kannst da auch die ganzen Trails mit dem E-Bike bergauf fahren, weil dir einfach keiner entgegenkommt. Mhm. Also so ist das Biken. Wir sind ganz in der Nähe von den Dolomiten, also Rosengart, Schladen, Latemar. Sind mitten in der Ferien oder am Ende der Ferienregion Eppendal. Mhm. Die ja schon ein bisschen bekannter ist auch in der Bike-Szene.
Und das Kochbuch kann man wo bekommen? Muss man das bei dir bestellen?
Genau, das gibt es entweder bei uns direkt im Hotel oder man kann es online bestellen oder es gibt es auch digital. Und digital, da arbeite ich mit dem Kirsten Service zusammen. Den kennt ihr ja.
Genau, ich erkläre es kurz. Ein sehr, sehr guter Fotograf, mit dem wir bei Mountainbike auch schon seit vielen Jahren zusammenarbeiten. Ich sitze übrigens gerade am Rechner und habe ein Bild von ihm auf, weil ich da einen Text gerade zu schreiben.
Achso, okay.
Witzigerweise, ja.
Ja, den Kirsten kann ich irgendwie das erste Mal gesehen auf La Palma beim Biken. Hab da bewundert, wie der da runtergefetzt ist. Große Augen bekommen. Und dann später hat er bei uns, weiß gar nicht, wie er zu uns gekommen ist, wahrscheinlich über die Bike Hotels Fotostory zu machen. Und so kenne ich den Kirsten eigentlich jetzt schon 5, 6 Jahre so. Und ich bin zufällig, habe ich mit ihm gesprochen und dann hat er gesagt, ja, warum machst du das Koch nicht digital? Und dann habe ich gesagt, ja, digital, schwierig, kennt da niemand. Ja, wie er arbeitet, ist Geschäftsführer bei einer Firma, die machen Books on Demand. Also das heißt, jedes Buch, das bei ihnen bestellt wird, wird dann gedruckt und dann haben wir gedacht, wow, cool, das machen wir. Und dann sind wir aber darauf gekommen, ja, sie können die Papierdicke ist zu dünn. Also sie lagern das ja auch aus, das druckt ja eine Firma. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann machen wir das digital und du kannst das für E-Book und Kindle und was ich was alles, kannst du das dann bei ihm runterladen. Ist auch alles auf unserer Webseite verlinkt. Und wenn man sich mal vorstellt, was das für ein Markt ist, der Kirsten hat gesagt, die drucken 35.000 Bücher am Tag. Das ist ja Wahnsinn.
Von dem Kochbuch?
Nein, nein, oh, das wäre zu schön. Millionär. Nein, wenn du kannst das geht über mehrere Firmen, die drucken ja für mehrere Firmen. Aber das wird, jedes Buch einzeln wird dort gedruckt. Also wenn wir das jetzt mit Kirsten gemacht hätten und die hätten das Buch gedruckt, kaum hättest du bei uns eine Online-Bestellung gemacht, wäre der Auftrag zu denen in die Firma gegangen und die hätten das Buch für dich einzeln gedruckt, für uns gedruckt. Ja. Und so haben wir halt, wir haben jetzt 1000 Stück so hier in Südtirol drucken lassen. Und das verschicken wir dann von hier. Also wir haben das nicht gemacht, Book on Demand, weil es einfach von der Papierqualität nicht gegangen wäre.
Hm. Übrigens, Mountainbike Ausgabe 11 2021 kommt Anfang Oktober an den Kiosk. Da haben wir ein paar Rezepte aus dem Kochbuch abgedruckt und auch Teile des Interviews werden da auch nochmal auftauchen. Also wer sich jetzt vielleicht so noch denkt, na, so ein ganzes veganes Kochbuch brauche ich vielleicht dann doch nicht, kann da auf jeden Fall schon mal reingucken und hat dann vielleicht eine super Inspiration, mal was Veganes zu kochen und bestellt sich dann das Buch vielleicht trotzdem mal.
Genau, super. Ja, dann danke ich dir, Kurt, herzlich für deine Einblicke in die vegane und Bike-Hotel-Gastronomie. Ich wünsche dir wirklich viel Erfolg mit dem Projekt. Das ist, das zeugt schon echt auch ein bisschen von Pioniergeist, das muss man ja auch mal sagen. Nicht nur den sozusagen ganzheitlichen Blick darauf zu haben, sondern auch sich dann mit einem Unternehmen einfach in dieses Risiko auch zu begeben. Ich wünsche dir, dass es weiterhin sehr gut läuft. Vielen Dank dir.
Dankeschön. Also wir geben danke, alles. André.
Dankeschön. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert ihn hier auf der Seite. Wenn ihr es nicht schon gemacht habt, solltet ihr das schleunigst tun. Bleibt uns verbunden, folgt uns auf Facebook, Instagram und Co. Wenn euch die Folge nicht gefallen hat oder sehr gefallen hat, schreibt uns eine Mail an podcast@mountainbike-magazin.de. Kauft unser Heft natürlich. Wie gesagt, es sind in der 11er Ausgabe. André?
Ja, richtig.
Genau, Ausgabe 11, also November-Ausgabe, sind auch ein paar Rezepte vom Kurt drin. Da könnt ihr dann schon mal auf den Geschmack kommen im Wortsinne. Bleibt uns verbunden und nicht vergessen, alles ist fahrbar, auch wenn man vorher vegan gegessen hat. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.